wie Audrey Lorde geheiratet hat und zwei Kinder hatte, das konnte ich mir eigentlich nach der Lektüre von dem Buch nur schlecht vorstellen. Darum war meine erste Frage an Audrey, wie denn das dazu?
Laura Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Ich verstehe dein Weinen, aber wir haben keine Zeit für Tränen. Eine Sendung über Frauen auf den Philippinen. In letzter Zeit hört man in den Medien sehr viel über die Philippinen. Die Rede ist vom Kriegsrecht, von der Opposition und den bevorstehenden Wahlen. Vom Alltag der Bewohner und Bewohnerinnen hört man fast nichts. Dass der Widerstand gegen das Marcos-Regime ebenso von den Frauen wie von den Männern getragen wird, kommt uns kaum ins Bewusstsein. Die Situation auf den Philippinen bringt für die Frauen ganz besondere Probleme mit sich, auch im Alltag. Nicht nur die Opposition hat sich organisiert, auch die Frauen als Teil der Opposition organisierten sich. Vom Nationalen Zusammenschluss der Frauenorganisationen, Gabriela, war kürzlich eine Vertreterin in Zürich. Virginia Jaab erzählte uns von der Arbeit von Gabriela, von Frauen im Widerstandskampf und sie sagte uns auch, was die Frauen auf den Philippinen mit uns Frauen hier verbindet.
Die Lage auf den Philippinen verhärtet sich zusehends. Die Oppositionsbewegung hat seit der Ermordung von Benigno Aquino einen starken Aufschwung erlebt. Der Präsident Fernando Marcos, der seit 20 Jahren an der Macht ist und jetzt mit diktatorischen Vollmachten regiert, wird zwar mittlerweile auch von seinen Verbündeten aus der Reagan-Administration angeschossen. Auf deren ihren Druck hat er auch für den Januar 1976 Präsidentschaftswahlen angekündigt. Wer seine Nachfolge antreten könnte, ist ungewiss. Die möglichen Nachfolger und Nachfolgerinnen sind im Volk nicht akzeptiert. Wahrscheinlich wird es sich bei diesen Wahlen wieder einmal um eine Farce handeln. Mit dem voraus feststehenden Resultat, das heisst, wenn sie überhaupt stattfindet. Es ist auch klar, dass die US-Regierung auf den Philippinen weiterhin ihre Finger im Spiel haben wird. Die Philippinen sind für sie von erstrangiger strategischer Bedeutung. Für die Herrschaft im Pazifik und die Kontrolle über den Indischen Ozean und auch als Basis nicht nur für den fernen Osten, sondern auch für Aggressionen gegen Russland. Die USA unterhalten 20 Militärbasen auf den Philippinen, wo immer ca. 16'000 Soldaten stationiert sind. Die Bevölkerung trägt auch schwer an der sich laufend verschlechternden wirtschaftlichen Lage. Die Philippinen sind mit 35 Milliarden US-Dollar verschuldet. 1984 hat die Inflation 60% betragen und die Tendenz ist steigend. 80% von allen Leuten leben unter der Armutsgrenze und 75% der Kinder sind unterernährt. Die Bevölkerung ist auch durch die starke Militarisierung betroffen. Sie schlägt sich nicht nur in der einseitigen Verteilung des Staatsbudgets nieder, sie findet auch ihren Ausdruck in zahlreichen Verhaftungen, Verschleppungen, Massaker, Zwangsumsiedlungen in Wehrdörfern und in ca. 6'000 politischen Gefangenen. Auf den Philippinen ist in den letzten Jahren die Oppositionsbewegung stark angewachsen. Nur ein relativ kleiner Kreis um den Marcos ist ihm weiterhin treu. Andere, vor allem die bürgerlichen Kräfte, stellen sich mehr und mehr gegen ihn. Gerade auch, seit er nicht mehr so ein gutes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten hat. Und man sich in Washington nach einem geeigneten Nachfolger anfängt umsehen. Vor allem im Zusammenhang mit dem Anwachsen der sozialistischen, antiimperialistischen Kräfte auf den Philippinen, die nicht nur anti-Marcos, sondern auch gegen die USA sind. Und der Tatsache, dass 1991 die Verträge über die US-Militärbasen auslaufen. Um seine Interessen zu wahren, wird Washington die US-treuen Kräfte protegieren. Auf den Philippinen hat man bis jetzt nur mit US-Rückendeckung Politik gemacht. Der Marcos hat sich deswegen so lange an der Macht halten. Auch wenn er jetzt gestürzt oder abgewählt wird, haben die USA ihre Finger sicher im Spiel. Ob sich an dem in Zukunft etwas ändern wird, liegt bei den antiimperialistischen Kräften und nicht bei der bürgerlichen Opposition. Auch die nationalistische Bewegung ist breit. Sie geht bis weit ins bürgerliche Lager und hat sich zusammen mit der legalen Opposition im Mai 1985 zur neuen nationalistischen Allianz Bayan zusammengeschlossen. In ihr sind alle legalen Kräfte vereinigt, die nationalistisch, anti-Marcos und anti-imperialistisch sind. Mittlerweile gehören ihr rund 1'000 verschiedene Organisationen und Gruppierungen an. Gewerkschaften, Bauernorganisationen, Jugendorganisationen, Frauengruppen und ethnische Minderheiten. Und viele andere mehr. Neben der legalen Opposition gibt es auch illegale, aus dem Untergrund operierende. Dazu gehört die Kommunistische Partei, National Democratic Front, mit ihrem bewaffneten Arm, der New People's Army. Die laut CIA im Moment am schnellsten wachsende Guerilla-Bewegung in der Dritten Welt. Dazu kommen noch etliche weitere kleinere Organisationen, die ebenfalls aus dem Untergrund operieren. Frauen sind in diesen Strukturen mitvertreten, oder jedenfalls zum Teil. Sie besetzen auch wichtige Stellen, ich denke hier an Imelda Marcos und an Corazon Aquino. Aber neben den verschiedenen politischen Parteien und Gruppierungen gibt es auch viele reine Frauengruppen. Das sind oft Selbsthilfegruppen, wo sich Frauen mit ihrer Lage auseinandersetzen und ihrem täglichen Leben anfangen, Veränderungen zu machen und versuchen, Probleme zu lösen. Alle diese verschiedenen Frauenorganisationen haben sich im März 1984 unter der Dachorganisation Gabriella zusammengeschlossen. Gabriella steht für General Assembly Binding Women for Reform, Integrity, Equality, Leadership and Action. Auf Deutsch heisst das etwa allgemeiner Zusammenschluss, wo Frauen für Reform, Integrität, Gleichheit, Führung und Aktion. Der Name ist nicht zufällig gewählt, sondern er soll an Gabriella sie lange erinnern. Sie hat eine Bauernrevolte gegen die spanischen Besatzer angeführt. Mittlerweile sind in der Gabriella 87 Frauengruppen und Organisationen zusammengeschlossen. Ihr Programm enthält neben der Bewusstseinsarbeit auch konkrete politische Arbeit. Bildungskurse für Arbeiterinnen werden organisiert, Frauenprobleme werden aufgegriffen und in der Öffentlichkeit diskutiert. Selbsthilfegruppen werden initiiert, die je nach Bedürfnis Spielgruppen, Kinderhütendienst, Tageskindergärten und Schulen aufbauen. Diese sollen vor allem den Frauen zugute kommen, die unter der Doppelbelastung von Haushalt und Lohnarbeit leiden. Gabriella beteiligt sich auch am Widerstand gegen ein Atomkraftwerk in Bad Aan, das laut einer internationalen Expertenkommission ca. 4'000 Baufehler aufweist. Zudem steht das Ganze in einem erdbebengefährdeten Gebiet und der Strom soll sozusagen ausschließlich für die exportorientierte Industrie genutzt werden. Die Frauenorganisation Gabriella ist dafür bekannt, dass sie gut Massenproteste organisieren kann, weil sie sehr viele Frauen erreicht. Die Politisierung der Frauen ist ein ganz wichtiger Teil der Aufgabe, die sich Gabriella gesetzt hat. Viele Frauen auf den Philippinen leben in sehr schlechten Bedingungen. Arbeiterinnen verdienen etwa ein Viertel vom Lohn ihrer männlichen Kollegen. Frauen in der traditionellen und auch in der bürgerlichen Gesellschaft sind auf allen Ebenen unterdrückt und abhängig. Sie können sich wegen ihrem Rollenverständnis nicht oder nur schlecht wehren. Ein anderer Arbeitsbereich von der Gabriella ist die Aufklärung zur Prostitution und Pornografie. Gerade wegen der herrschenden Arbeitslosigkeit, die in erster Linie Frauen betrifft, und der schlechten ökonomischen Lage allgemein, sind viele Frauen auf den Philippinen dazu gezwungen, ihren Körper zu verkaufen oder ihr Land zu verlassen. Das Bewusstsein zu schaffen, in dieser Situation nicht allein zu sein und dass man zusammen etwas machen kann, ist wichtig. Allerdings werden von der Gabriella auch noch andere Forderungen gestellt, die auch bei ihr an erster Stelle stehen. Denn solange die ungerechten Gesellschaftsstrukturen auf den Philippinen bestehen, ist eine Befreiung der Frauen gar nicht möglich. Allerdings werden von der Gabriella auch noch andere Forderungen gestellt, die auch bei ihnen an erster Stelle stehen. Denn solange die ungerechten Gesellschaftsstrukturen auf den Philippinen bestehen, ist die Befreiung der Frauen gar nicht möglich. Zuerst muss darum das herrschende System gestürzt werden. Darum ist Gabriella nicht nur anti-Marcos, sondern auch anti-imperialistisch und unterstützt auch den Kampf der nationalen Befreiungsbewegungen. Die Frauen auf den Philippinen sind sich bewusst, dass der Sturz vom Marcos-Regime für sie nicht automatisch auch Gleichberechtigung bedeutet, sondern dass sie, um das Ziel zu erreichen, noch ganz andere Tempel stürmen müssen.
Die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse auf den Philippinen bestimmen natürlich auch die Lebenssituation der Frauen. Ganz gleich, ob die Frauen in einer Großstadt wie Manila leben oder irgendwo auf dem Land, sie haben das gleiche Schicksal, die gleichen Probleme. Das größte Problem ist die Armut, ist die Ernährung der Familie. Die zunehmende politische Unruhe, die wachsende Militarisierung des Landes bringen für die Frauen ebenfalls große Probleme mit sich. Diese Lebensumstände der Frauen beeinflussen natürlich auch die Arbeit der Frauenbewegung auf den Philippinen, die erst angefangen hat, sich zu organisieren. Virginia Yap, die Gabriela auf der Insel Mindanao als Generalsekretärin vertritt, erzählt, wie ihre Organisation versucht, mit den Frauen in Kontakt zu kommen. Sie könnten die Frauen nicht direkt mit feministischen Ideen ansprechen, sagt Virginia. Das würden sie nicht verstehen. Den Frauen sei ihre spezielle Situation nicht unmittelbar bewusst. Aber wenn man sie auf ihre Probleme anspräche, würden die Frauen schnell verstehen, um was es gehe. Denn die Frauen sind sich irgendwie schon ihrer Situation bewusst, nur nicht so direkt. Man muss also dieses irgendwo vorhandene Bewusstsein wecken. Man muss ihm sozusagen einen Stoß geben. Wie dieses Bewusstmachen oder Consciousness Raising geschieht, beschreibt Virginia so.
If you went to talk to a grassroots woman, for example, and ask her, do you feel you are oppressed as woman, she would raise her eyebrows because she wouldn't be able to understand. If you talk about the women's liberation, then probably she will leave you also. No? Because how can you talk of women's liberation when your child is, for example, sick and you cannot bring him to the hospital and you can't feed him, no? So when we talk of women's consciousness raising, we talk first and foremost, we ask the women in a consultation and we take a very process-oriented research approach, no? Which means the women in a consultation are also conducting their own investigation and we do it very scientifically, no? First of all, in Mindanao, this has been our experience. We ask them, what is your perception of what are your problems in community? When you're living in community, what are your problems? And so they try to identify, in Mindanao, they've identified the issue of livelihood as primary, and the issues of poverty. And secondly, the issues of militarization. Thirdly, the lack of basic social services. No, they consider it priority because they have to fetch water and all of that. This is all part of women's work. And then they consider the incursion of the transnationals into the countryside and the loss of land of the people as the other problems. No?
Wenn du zu einer von den Frauen auf dem Land gehen würdest und sie fragtest, glaubst du, dass du als Frau unterdrückt bist, würde sie ihre Augenbrauen hochziehen, denn sie könnte es nicht verstehen, wenn man von der Frauenbefreiung spricht. Dann würde sie wahrscheinlich weggehen, denn wie kannst du von der Frauenbefreiung reden, wenn dein Kind krank ist und du es nicht ins Spital bringen kannst oder ihm nichts zu essen geben kannst? Deshalb, wenn wir vom Bewusstmachen der Frauen reden, reden wir zuerst einmal. Wir fragen die Frauen in einer Beratung und mit einer Vorgehensweise, die Schritt für Schritt vorgeht. Das bedeutet, die Frauen, die befragt werden, führen die Untersuchung selbst. Also in Mindanao fragen wir die Frauen, wie sie die Dinge sehen, was ihre Probleme in der Gemeinschaft seien. In Mindanao sind es zuerst einmal Fragen des Lebensunterhalts und der Armut. Als zweites die Frage der Militarisierung. Drittens das Fehlen von grundlegenden sozialen Einrichtungen. Sie sehen es deshalb als wichtig an, weil sie zum Beispiel das Wasser holen müssen. Das gehört auch zur Frauenarbeit. Dann weiter ist für sie das Vordringen der multinationalen Konzerne im Land und der Verlust von Land ein Problem. Als nächstes fragen wir die Frauen, was sie gegen diese Probleme machen. Das ist dann der Moment, wo die Frauen sich am Kopf kratzen und sagen, ja, eigentlich tun wir nicht sehr viel. Aber das ist deshalb, weil wir Frauen alle die Hausarbeit machen. Das ist wegen diesem oder jenem. Zum ersten Mal bekommen sie einen Anstoß in ihrem Bewusstsein. Eine Bauersfrau erklärte es sehr gut, als sie sagte, so haben wir die ganze Zeit ein altes Hemd geflickt. Es ist Zeit, dass wir ein neues Hemd machen. Die ganzen Jahre haben sie damit zugebracht, Kinder zu gebären, sie zu versorgen und zu ernähren oder Gelegenheitsjobs anzunehmen, um das Familieneinkommen zu verbessern oder auch den Haushalt zu machen. Nie haben sie Zeit gehabt, um über irgendetwas anderes nachzudenken. Das ist es, was die eine Frau meinte, als sie sagte, was sie die ganze Zeit gemacht hätten, sie hätten ein altes Hemd geflickt. Vielleicht sei es jetzt Zeit, ein neues Hemd zu machen. Und das ist dann der Anstoß. Dann ist das Bewusstsein der Frauen geweckt. Aus dieser Sicht verstehen die Frauen vom Land, was Frauenbefreiung bedeutet. Wir fragen die Frauen natürlich auch, ob sie politisch aktiv sind, denn das politische Bewusstsein auf den Philippinen ist sehr hoch. Meistens ist es so, dass die Frauen politisch nicht aktiv sind. Deshalb fragen wir sie, warum nicht? Und das ist dann der Moment, wo sie anfangen nachzudenken. Eine Frau erklärte es sehr gut, als sie sagte, das Problem bei den Frauen ist, dass wir so viele kleine Sachen machen. Wir machen alle die kleinen Sachen und wir haben nie Zeit, uns mit den großen Dingen zu befassen. Wir haben nie Zeit, nachzudenken und die wirklich wichtigen Sachen zu diskutieren. Das, was wirklich etwas bedeutet für die Veränderungen, die wir wollen. Wenn das Gespräch mit den Frauen an diesem Punkt angekommen ist, ist die Frau nicht mehr dieselbe wie vorher. Denn dann beginnt sie ihren eigenen Wahrnehmungsprozess. Dies ist der Punkt, wo die Probleme der Mann-Frau-Beziehung dazukommen. Wenn nämlich der Mann sagt, dass seine politischen Sitzungen wichtiger seien. Und die Frau die ganze Zeit auf die Kinder aufpassen muss. So kommen dann die Fragen der Demokratisierung in der Familie zur Sprache. Es stellt sich die Frage, ob das die natürliche Ordnung der Dinge sei, ob die Frauen nur dafür da seien. Manchmal hatte die ein oder andere Frau schon einmal darüber nachgedacht, aber sie hielt es nicht für so wichtig. Wir haben jetzt die Beobachtung gemacht, dass die Frauen, wenn sie sich diese Fragen zusammenstellen, an Stärke gewinnen. Gegenseitig stellen sie fest, dass ihre Realität und ihre Probleme die gleichen sind. Und das verbindet die Frauen miteinander.
Eines von diesen Problemen, die die Frauen auf den Philippinen sehr beschäftigen, ist die Militarisierung und ihre Folgen. In den Philippinen herrscht seit 13 Jahren das Kriegsrecht. In dieser Zeit ist die Armee laufend aufgestockt worden. Das nicht gegen Feinde von aussen, sondern um das eigene Volk unter Kontrolle zu halten. Im Staatsbudget nehmen die Ausgaben für die Armee den grössten Posten in Anspruch. Das auf Kosten vom sozialen Bereich, im Gesundheitswesen und so weiter. Die haben in den letzten Jahren empfindliche Einbußen müssen hernehmen. Die Armen und insbesondere die Frauen tragen die direkten Auswirkungen von dieser Politik. Aber die Militarisierung hat auf den Philippinen natürlich auch noch andere Auswirkungen. Menschenrechtsverletzungen durch Militär und Polizei sind weit verbreitet. Immer wieder werden willkürliche Verhaftungen vorgenommen, es wird gefoltert, brandschatzt und immer wieder gibt es Massaker. Die Armee wird in ihrem Kampf gegen die NPA, New People's Army, auch massiv von den USA unterstützt. Nicht nur durch finanzielle Zuwendungen, sondern auch durch Militärberater, Geheimdienstler, der Durchführung von gemeinsamen Truppenübungen und der Schulung von philippinischen Offizieren in den USA. Das kommt vor allem auch in der Taktik der Aufstandsbekämpfung zum Ausdruck. Es werden die gleichen Mittel wie in Vietnam und in Zentralamerika angewendet. Zwangsumsiedlungen in Wehrdörfer, Vergeltungsmassnahmen an der Bevölkerung, vor allem Massaker. In diesen Gebieten, in denen die NPA aktiv ist. Eben die bekannte Strategie der verbrannten Erde. Neben der Armee werden auch noch paramilitärische Todesschwadronen eingesetzt. Sie überfallen immer wieder Oppositionelle, morden und foltern auf bestialische Art. Frauen werden in diesem Rahmen auch sexuell bedroht und belästigt. Wir haben Virginia Yap gefragt, wie sich das auf das Leben der Frauen auswirkt.
The question of militarization and its effects on women is something that we women in the Philippines are really being very concerned about.
Die Frage der Militarisierung und ihre Auswirkungen für die Frauen ist ein Problem, das uns in den Philippinen sehr beschäftigt. Beispielsweise, wenn wir das Problem der politischen Gefangenen betrachten. Männer und Frauen werden in den philippinischen Gefängnissen gefoltert. Beide werden auch sexuell missbraucht. Allerdings ist es so, dass die Militärs Lust empfinden beim sexuellen Missbrauch der Frauen. Das verstehen wir als besondere Form der Folter und der Unterdrückung. Wir haben bei einer Umfrage herausgefunden, dass die Militärs in Mindanao an ihren Kontrollpunkten Frauen in besonderem Maße durchsuchen und sie dabei sexuell belästigen. Sexuelle Belästigungen und Androhungen von Vergewaltigung werden auch bei Verhören angewandt. Wir Frauen meinen, dass das aufhören muss. Es gibt in der philippinischen Frauenbewegung eine starke Strömung, die solche Missbräuche anklagt. Diese Frauen verurteilen und bekämpfen auch die institutionalisierte Gewalt gegen Frauen in der Prostitution und der Pornografie. Gewalt gegen Frauen findet aber nicht nur auf der individuellen Ebene statt, sondern auch in einem generellen Rahmen. Zum Beispiel bei der Umsiedlung ganzer Dörfer in strategische Wehrsiedlungen. Ihr kennt diese Taktik. Sie wurde auch in Vietnam angewandt. In den Gebieten, in denen die Befreiungskämpfer operierten. Heute geschieht genau dies auf Mindanao. Was bedeuten diese Zwangsumsiedlungen konkret? In allererster Linie sind die Kinder betroffen. In einem solchen Dorf, das sich in Südtawang